Bosfood Podcast. Der Podcast von Bosfood. Hier treffen sich Bosianer, Köche, F&B-Experten, Lieferanten und Freunde, um über Trends, Produkte und Geschichten aus der Gastro und dem Leben zu sprechen. Viel Spaß bei dieser Folge.
Heute habe ich jemanden zu Gast, der gezeigt hat, dass große Geschichten manchmal mit den kleinsten Gerichten anfangen. Denn wer hätte gedacht, dass Brot mit Ei nicht nur ein schönes Frühstück, sondern auch der Startschuss für eine ganze Marke sein kann? Mein Gast kocht nicht nur leidenschaftlich, er unterhält, er inspiriert und er schafft es, aus der Küche heraus Menschen in ganz Deutschland für gutes Essen zu begeistern. Mit seinem Podcast Pot mit Ei hatte er spannende Persönlichkeiten an seinen Küchentisch geholt. Sein Kochbuch wurde beim Deutschen Kochbuchpreis ausgezeichnet. Und wer ihm online folgt, weiß, hier wird gekocht, gelacht und manchmal auch philosophiert. Und als ob das noch nicht genug wäre, arbeitet er inzwischen auch sogar mit uns zusammen. In unserer Bosfood-Manufaktur entsteht gerade ein eigenes Produkt, das seine Handschrift trägt. Ich freue mich riesig, dass er heute hier ist und mit mir über all das, über seine Reise und vielleicht auch über das ein oder andere Küchengeheimnis spricht. Willkommen, Tim Amann.
Jetzt geht dir runter wie Öl. Wow, Mensch.
Muss sein, oder?
Wundervoll.
So, ja, schön, dass du da bist, Tim.
Ja, danke, dass ich da sein darf. Es ist sehr aufregend hier. Mhm. Hallo, guten Tag. Ist das ein Videopodcast?
Das ist ein Videopodcast, richtig.
Der auch über YouTube ausgestrahlt wird oder ist das nur Social-Media-Clips?
Doch, gibt es auch in voller Länge bei YouTube und ich brauche es natürlich für die Shorts, Snippets, Reels. Ne?
Ja, so, Also Leute, abonnieren, ihr wisst Bescheid, sonst verpasst ihr nämlich einiges.
Ja, Tim ist nämlich Profi, ihr kennt ihn. Ja. Und wir haben gerade gesagt, so grob übergeschätzt, du hattest so 60, 70 Podcast-Folgen. Mit deinem Podcast müssten es gewesen sein.
Ja.
Also ich habe gestern ja viel über dich recherchiert nochmal.
Gestern erst?
Ja, gestern erst. Also nochmal das, was ich nicht weiß. Ich meine, wir sind seit 5 Jahren oder so connected.
Ja, genau. Eigentlich haben wir uns ja gegenseitig immer beobachtet und geguckt, was wir machen, weil wir beide so ein bisschen auch Corona auf Social Media ausgelebt haben, ne?
Ja.
Das verbindet
uns beide. Warst du noch aktiv Koch, als du damit angefangen hast?
Nein, ich war wieder Koch, weil ich davor hatte ich eine Festivalagentur. Die ist aber dann mordsmäßig gecrashed in Corona. Und dann habe ich Suppen verkauft in einem eigenen Catering in Berlin, was der anstrengendste Job meines Lebens war. Also bei Minusgraden auf dem Wochenmarkt zu stehen und da die Suppen rumzukarren, in einer Zeit, wo man nicht weiß, was passiert, war wild. Und deswegen war ich wieder Koch, so ein bisschen.
Ja, ja. Ne? Das war das eher, ne? Diese wilde Zeit und man wusste nicht so genau, wo fährt der Kahn eigentlich gerade hin hier, ne?
Unvorstellbar
heute, Corona-Zeit,
ne?
Ja, eigentlich schon.
Das war wirklich wild.
Ich glaube, mittlerweile haben wir uns wieder an den ganzen Alltag gewöhnt, also schon lange. Und wenn das jetzt nochmal passiert, sind
glaubt
wir, glaube ich,
kein Mensch mehr.
Wir sind genauso geschockt. Ja. Wenn das nochmal kommt mit der Pandemie, ich bin genauso geschockt wie vor 5 Jahren, ja.
Keiner ist mehr darauf vorbereitet. Aber alle haben Angst, was falsch zu machen, glaube ich. Also sowas wie Masken kaufen, Masken verkaufen.
Ja!
Um da mal kurz einen anderen Skandal aufzuräumen. Naja, egal.
Und aber die Suppengeschichte auf dem Wochenmarkt, die hat dich damals so am Leben gehalten.
Ja, genau, richtig. Ich war vor der Pleite quasi. Oder die Firma, die gab es eigentlich schon nicht mehr. Mhm. Ich bin ausgetreten, ich hatte einen Geschäftspartner und hab dann gesagt, es gab ja nichts, keine Restaurants gingen nicht. Nee. Meine Kollegen, die auch Köche waren in Berlin, Marvin, der war früher im Toulouse-Lautrec und hat dann Kochen für Helden gemacht mit denen, Paul war im Horvath, die haben dann bei mir auch teilweise mit in der Küche gestanden, weil sie einfach gelangweilt waren, die durften ja nicht.
Ja,
also Essen für Helden kam dann später und du durftest ja nicht kochen und die hatten aber alles Glück, weil sie nicht aus der Selbstständigkeit kamen, dass sie halt, wie ist das, Zeitarbeit? Nee, doch.
Kurzarbeit. War ich ja auch. Ja.
Und dann wurdest du aber wenigstens bezahlt. Ich hatte halt nichts mehr, gar nichts. Gerade nach Berlin gezogen und hatte nichts mehr. Und dann gab es da so ein paar Corona-Hilfen. Da musste ich auch wieder, du musst ja immer alles runterlassen und so, was du irgendwie an Zahlen hast. Und dann habe ich gedacht, scheiß drauf. Ich kaufe mir jetzt mit dem letzten Geld so einen Volkswagen Caddy. So, ja. Oder Känguru, wie heißen die? Ich bin ganz schlecht mit Autos.
Ja.
Und dann habe ich.
Känguru oder so.
Ja, weißt du genau. So ein Hundefänger.
Aber so wie so ein VW Caddy, ne?
Ja, genau.
Selbes Aussehen.
Hab dann irgendwie große Töpfe gekauft und so ein paar Platten. Hab Marktstände erst gekauft in Bayern. Also wirklich das letzte Geld genommen.
Oha.
Und hab dann aus meiner eigenen Küche zu Hause heraus gekocht.
Ja.
Ich glaube, das dürfte man wahrscheinlich gar nicht, aber in Berlin ist das alles ein bisschen möglicher.
Okay.
Und hab dann da riesen Bottiche an Suppe gekocht und dadurch, dass ich im Erdgeschoss so wohnte mit so ein bisschen Fensterbank, konnte ich die Suppen auch da draußen runterkühlen im Winter, sind natürlich riesen, also du hast dann quasi so 50 Liter, was haben denn die großen Töpfe, weiß ich gar nicht mehr, 80, war,
ich glaube,
100?
So Gastro-Töpfe hattest du schon, ne?
So gigantische, wie beim Militär, und die musst du aber runterkühlen, weil wenn natürlich die Temperatur da gehalten wird bei 30 Grad, dann kippen dir die Suppen irgendwann, ist mir auch passiert, wenn es wärmer wurde, und dann musstest du diese Suppen halt auch irgendwie schaffen. Also ich hatte ja keine...
Was hattest du so? Klassisch Kartoffelsuppe?
Kartoffeltrüffel war der Burner. Ich hatte Kürbis natürlich im Herbst. Ich hatte Linseneintopf mit Knackern.
Köstlich.
Was war denn noch? Ich hatte Borsch, weil das im Osten sehr gut ankam. Ja, okay. Also Berlin kommt das sehr, sehr gut an. Soljanka kam auch immer sehr, sehr gut an.
Das ist so auch mit Paprika, oder?
Ja, mit Paprika und Wurst.
Ja, okay.
Also so... Also was man halt so da hat an Wurst. So Janka ist ja so ein bisschen so Resteverwertung.
Okay.
Ich hatte die Farbe meiner Socken dann irgendwann. Also Borsch aber eher. Und ja, dann musst du halt dann dich ja so reinfuchsen, wie du das ganze Zeug von A nach B bringst. Ist natürlich auch wahnsinnig oft irgendwas übergelaufen im Auto oder musst dann mit neuen Eimern arbeiten, mit neuen Sachen arbeiten. Und es war halt auch niemand da, der dir irgendwie helfen konnte so richtig, weil es war ja Corona. Also das kann man nicht mehr so richtig rekonstruieren.
Nee.
So Stück für Stück dann. Und dann stand ich da und habe ein paar Leute eingestellt, die dann sich auch dahingestellt haben. Da haben wir auch so ein Pfandglas-System eingeführt, dass du quasi Gläser kaufen konntest für zu Hause.
Ja.
Und dann konntest du die Gläser wiederbringen, hast wieder dein Pfand
und dann bekommen. Hast du auch noch alles gespült und so.
Ich habe alles gespült. Ja, also in so einer kleinen Spülmaschine sogar.
Ja,
oder halt diese Töpfe in der Dusche. Muss man sagen, wie es ist.
Ja.
Weil die Töpfe passen ja nicht ins Waschbecken. Also, ist eine wilde Zeit. Ist auch egal.
Es war eine wilde Zeit.
Es war wirklich hart.
Ja. Wie ging es bei dir nach der Suppe weiter? Ich meine, wir haben alles davor ausgelassen.
Ist besser so.
Das hast du schon oft erzählt auch, glaube ich.
Ja.
Aber vielleicht nochmal ganz schnell, du bist ja gelernter Koch.
Ja.
Villa Kennedy ist mir noch ein Begriff.
Ja, also ich kann das ganz kurz so runterrasseln, weil ich von den Jahren ist es ganz schwer, weil ich immer viele Sachen gleichzeitig mache.
Lass die Jahre weg.
Also ich bin gelernter Immobilienkaufmann.
Ja,
hab dann aber hab dann quasi nochmal eine Kochlehre gemacht danach, hab dann bisschen Küche in Frankfurt durchgemacht, hab dann eine Festivalagentur gegründet, Corona kam, dann habe ich Suppen-Catering, dann wollte ich eigentlich ein Restaurant eröffnen und bin bei der Mietvertragsunterzeichnung mit diesem Typ.
Auch während Corona quasi.
Ja, während Corona. Ja. Ich wollte quasi das Suppen-Catering dann in ein Café überbringen in Lichtenberg. War alles schon geplant. Kolibri hieß der Laden, die Karte war schon geschrieben, wir haben die ganze Einrichtung mit Boden neu gefliest und so ein Scheiß. Und dann sind wir aber aneinander abgeprallt
schon
im
so
letzten Moment.
Drin.
Es war wirklich kurz vor knapp. Es war das Beste, was mir passiert ist, als ich das nicht gemacht habe, weil das ein wirklich ganz furchtbarer Vermieter war. Ja,
okay,
Vermieter
okay.
war.
Mhm.
Und derjenige, der einsteigen wollte, ist Executive Producer beim ZDF.
Ja.
Habe ich auf dem Festival kennengelernt und der hat gesagt, pass auf, wenn es jetzt nicht klappt da drüben, du hast ja sowohl Marketing gemacht als auch Kochen, dann lassen wir das Kochen erstmal weg, wir machen irgendwann nochmal so ein schönes Restaurant-Ding, dann arbeite doch erstmal für mich beim ZDF. Ja, dann bin ich zum ZDF gegangen und auf einmal hatte ich ganz viel Zeit und konnte mich wieder den Videos widmen, die ich seit meiner Ausbildung so ein bisschen nebenbei gemacht habe.
Ja.
Und dann ging Brot mit Ei los. Das bis dahin, glaube ich, noch Tim's Creasy Kitchen hieß oder sowas.
Okay.
Also es gab noch eine Namensänderung, aber naja, das ist ja...
Die habe ich verpasst tatsächlich.
Sekundär.
Bist du mir bekannt unter Brot mit Ei, genau. Und so findet man dich heute noch überall auf YouTube, Instagram und Co.
Ja. Ja.
Ja.
Und willst du wissen, warum? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht mehr genau. Ich habe letztens noch ein Video...
Du hast schon oft gesagt, dass du es nicht mehr weißt, ja.
Ich habe letztens irgendwer hat mir unter ein Video kommentiert und dann bin ich draufgegangen auf YouTube, weil ich habe... Alles ja noch online, also vieles online.
Ja.
Vieles Unangenehmes habe ich auch rausgenommen, weil es ist dann irgendwann doch zu cringe so. Ja, die ersten
Videos sind immer schwer. Du hast letztens nochmal repostet auch, glaube ich, ne? Mit
aber mit der Aioli.
Ja, mit der Aioli.
Ja, genau. Ich habe auch früher so viel mehr geflucht.
Ja.
Und dann hat mir auch meine Familie gesagt, hör auf zu fluchen in deinen Videos und so. Und es ist ja wirklich so, wenn du anfängst mit Social Media, dir muss das ja alles scheißegal sein.
Ja.
Weil deine Schulfreunde werden mit dir brechen.
Ja.
Leute, die dich anders kennen, werden mit dir brechen. Leute, die du auf Arbeit hast, ganz normale, die werden das sehen und die werden dich verurteilen für das, was du machst. Und es muss dir wirklich scheißegal sein, wie du in der Öffentlichkeit dastehst. Mittlerweile bin ich an einem Punkt, wo es wieder mehr drückt, diese öffentliche Wahrnehmung, und wo du wieder ständig denkst, oh, was denkt der von mir, was denkt die von mir, und ich denke mir gerade, eigentlich müsste mir alles scheißegal sein. Aber im Prinzip, wenn du dich dafür entscheidest, in die Öffentlichkeit zu gehen, dann wirst du verurteilt für das, was du machst. Und naja, es hat halt dann so seinen Weg gefunden. Ne? Das hat dann halt so Strukturen angenommen, würde ich sagen, und eine Entwicklung hingelegt, und die Videos von damals waren teilweise ein bisschen, naja, anders.
Anders, sagen würdest wir du sagen? Ja. Bisschen, also was war anders? Nicht so lauter, geplant, nicht so strukturiert?
Lauter, oder? Schlecht geschnittener, weniger strukturiert.
Okay, aber das ist ja auch so eine natürliche ja, Lernkurve oder Verbesserungsprozess, oder?
Absolut.
Ich glaube, das ist doch auch so ein, ich meine, würdest du dich als YouTuber bezeichnen? Das ist doch auch so ein typischer YouTuber, möchte immer vielleicht eine andere Kamera, anderes Mikrofon, oder? Ist das bei dir auch so?
Was, dass du dich technisch verbessern möchtest?
Mit Equipment, oder?
Ja, weiß ich gar nicht. Ich habe das Gefühl, die Leute, die sind so ein bisschen gesättigt von so super produzierten Sachen. Ich glaube, die mögen das ganz gerne, wenn Dinge wieder natürlicher sind. Es gibt gerade das, also ich bin sehr strategisch. Also ich beobachte viel und gucke mir es an, und dann denke ich mir auch wieder, ah, vielleicht mache ich alles falsch, vielleicht muss ich das anders aufarbeiten, weil dann kommt irgendwann um die Ecke und macht das ganz einfach und hat natürlich nur ein Drittel der Arbeit, und es funktioniert wahnsinnig gut. Zum Beispiel war ich jetzt auf der Messe unterwegs mit Andy Zingler. Andy Zingler ist ein relativ neuer Vlogger, und der setzt sich nur in Restaurants und filmt sich beim Essen. Und das ist seine Art und Weise, von einem Restaurant zu erzählen. Er sagt nicht, wo er ist. Er zeigt nicht, was er da isst. Also ja, man sieht, wie er bestellt. Und dann isst er einfach nur. Aber es ist der beste Weg für dich als Konsument, um zu checken, wie funktioniert das Restaurant, was ist da für ein Vibe. Weil ich habe kein gemutetes Mikrofon, ich habe kaum Schnitte. Also er schneidet natürlich schon, aber halt immer nur halt von dem einen Gericht zum nächsten Gericht. Aber währenddessen isst er das.
Ja.
Ich habe keine hochgepederte Verschönerung von irgendwelchen Dingen, mit einer wahnsinnig cremig aufgeschlagenen Hollandaise, und das ist wie Butter in meinem Mund. Nein, er isst einfach, und du siehst seine Reaktion im Gesicht. Das heißt, du siehst natürlich auch, wie funktioniert das Restaurant wirklich, wie sind die Gerichte authentisch, nicht in dem schönsten Licht dargestellt. Wenn ich ein Restaurant wäre, ich würde den Kerl einladen und würde bei mir essen lassen. Aber da musst du auch damit umgehen können, wenn dein Personal nicht nett ist, dass das halt genauso gezeigt wird, wie es gezeigt wird.
Ja.
Aber gerade würde ich das genauso machen. Also ich finde es eine schöne Art, weil der Konsument hat was davon.
Gar nicht, aber guck ich
nee, kennst
an.
Du nicht?
Nee,
ich
leider noch nicht.
Ich stelle gerade so ein bisschen mein Bild von Foodblogging auf den Kopf. Weil es halt nicht so in die Fresse ist, und heute gehe ich dahin, da gibt es das, probier das aus, weil es ist das Geilste von der Welt. Ja. Will ich nicht mehr hören. So.
Vor allem diese Hype-Spots, oder? Die meisten YouTuber in Köln, ich wohne ja in Köln, die sind halt immer bei den gleichen Spots. Ne?
Was ist das dann? Cinemood?
Cinemood und sowas.
Krusty Slices und wie sie alle heißen. Genau. Ja, das ist ganz furchtbar.
Geht lieber, ich habe dann immer das Gefühl, ich will das gar nicht probieren gehen, weil ich habe schon 10 Meinungen gehört und dann kann ich mir gar nicht mehr frei meine eigene Meinung bilden, sozusagen.
Ja, ist doch einfach sehr viel Scheiße dabei, muss man auch sagen, oder? Ja, das nächste frittierte Super Crusty mit irgendwie bunten Streuseln obendrauf.
Und
das wäre okay. Und noch eine Mayo mit dem und dies. Nee, mag ich nicht so.
Ja, aber oft, du hast es angesprochen, Restaurants sollten die einladen. Ich glaube, da fehlt oft das Verständnis bei den Restaurants, ehrlicherweise. Dass die
also nicht einladen, ne, in Form von unentgeltlich, sondern sagen, einladen. Hey, komm mal vorbei.
Ja.
Okay, von mir aus kann man da auch die Gerichte zack rausgeben, wenn man es möchte.
Ja.
Aber ihn darauf aufmerksam machen, dass er vorbeikommen soll.
Ja. Das schon. Ne? Aber da fehlt oft das Verständnis. Dass man überhaupt als Restaurant versteht, dass derjenige oder auch andere YouTuber und Foodblogger, glaube ich, gerade am Zahn der Zeit sind, oder?
Ja, ich glaube, das
fehlt. Da braucht man schon ein Marketing-Team, was auf Zack ist halt.
Ja. Versuchst du gerade euer Marketing-Team hier zu verkaufen dafür?
Nee, nein.
Also ich kann natürlich, also kein Restaurant kann Marketing-Team haben. Also nicht jedes Restaurant kann eins haben.
Genau, das meine ich, ja.
Und ich weiß ja, wie es bei mir war, als ich Koch war. Also ich wusste ja teilweise gar nicht, was in den Nachrichten in der Welt abgeht. Weil wenn du 14 Stunden am Tag arbeitest und du fährst morgens zur Arbeit, kommst du nachts um 1 Uhr raus, gehst nur einen trinken mit den Jungs und dann gehst du ins andere Restaurant, wo das Team von denen ist, oder gehst dann in irgendeine Gastrobar. Du verpasst deine Familie, du verpasst eigentlich Privatleben, du verpasst Nachrichten und die Welt. Wie soll sich denn jetzt diese Gastronomie noch mit Instagram und Reels und sowas auseinandersetzen? Das funktioniert überhaupt gar nicht.
Nee, genau das meine ich.
Ja. Aber es gibt natürlich Kanäle, mit denen man das irgendwie, mit denen man sich irgendwie auf dem neuesten Stand halten kann, aber nicht, ich kann das nicht von jedem erwarten. Aber das wäre jetzt so mein Tipp hier.
Genau, ja.
Wäre mein Tipp.
Ja.
Macht das. Das wäre die beste Art und Weise, euch darzustellen. Und nicht irgendein Video kaufen, was dann von irgendwem gemacht wird und alles schön gezeigt wird, was ihr da so Tolles macht.
Die Wahrheit quasi, sagst du.
Zeigt die Wahrheit.
Ja. Ja, cool. Und wie hat sich das verfestigt, Brot mit Ei? Ich meine, das ist ja heute schon eine Marke geworden, oder? Du hast ein eigenes Kochbuch rausgebracht. War das von Anfang an der Plan? Das ist übrigens mein Exemplar. Nee,
da ist es ja.
Das müssen wir später noch unterzeichnen.
Ja, kann ich gerne machen, der Logo. das war so ein fließender.
War das immer der Plan oder ist das eben einfach dazu gekommen?
Ich glaube, das kannst du gar nicht planen.
Okay.
Ich glaube, das ist nicht machbar, das zu planen. Und vor allem hast du ja auch keine Kontrolle darüber, was die Leute da draußen über dich denken und ob die es geil finden, was du machst.
Wie stellst du dir dein Leben vor? Sitzt du in einem fahrenden Zug? Sitzt du in einem Aufzug nach oben? Oder was hast du da eine Vorstellung?
Wie ich mir mein Leben vorstelle? Ja, ja. Du meinst, wie ich irgendwann mein Leben... Also
wie nimmst du es wahr?
Ich finde
es diesen ganzen Prozess super. Mit dem...
Ach so.
Ist es ein freier Fall?
Nee.
Und du musst irgendwann den Fallschirm öffnen? Ist es Bungee-Jump?
Nee, auf gar keinen Fall. Nein. Ich finde jetzt auch nicht, dass ich jetzt so der absolute Überflieger bin, dass ich andere, die irgendwie wirklich raketenartige Starts hinlegen. Und ich meine, wir kennen uns ja auch zu Zeiten, war ich ja auch noch wesentlich kleiner von dem Kanal her.
Ich bin dabei geblieben. Ich habe es damals, wenn ich kurz einsetzen darf, so wahrgenommen, dass mir das alles zu schnell ging. Und ich wurde privat oder ich war ja Sous-Chef da in Köln und ich wurde dann auch von vielen Restaurants eingeladen. Aber ich wollte das alles nicht. Ich wollte eigentlich diesen Fame nicht damals zumindest.
Ja.
Ja. Mir ging das irgendwie zu schnell. Und ich glaube, es war auch der Zeit geschuldet mit Corona und so. Ich konnte das nicht greifen, was da passiert. Und habe dann erstmal ehrlicherweise irgendwie aufgehört damit, bis dann Boosfood kam.
Ja, verstehe ich auch. Mhm. Ja, ich glaube auch, dass es was mit einem...
Was du auch sagtest, man muss ein dickes Fell entwickeln. Ne?
Ja.
Ja.
Ja, ist nicht so einfach. Ich glaube, es macht noch was mit Menschen. Also ich war gestern ja auch mit Tim unterwegs, viel auf der Messe, mit Tim Melzer.
Okay.
Und der Umgang von ihm mit seinen, ich sag mal, Fans ist natürlich nochmal anders.
Ja.
Aber wenn du mal mit ihm eine halbe Stunde über die Messe läufst, es ist wirklich, ich finde es teilweise, es ist halt schon, also selbst ich habe mich bedrängt gefühlt.
Okay.
So.
Ja.
Und wir wollten einfach nur reden, weil wir einen Dreh haben in Kürze. Und es war einfach nicht möglich. Und die Leute, und vor allem dann, wenn die Messe so gegen Ende läuft, dann sind teilweise Leute schon betrunken oder sind angetrunken. Ja. Und dann haben die eine weniger...
Dazu, ja.
Ja, die Hemmschwelle ist halt geringer.
Die Messe ist für sowas nicht gemacht, oder?
Nee, also für private Gespräche auf jeden Fall schon mal nicht. Nee. Aber es war einfach so, dass die von allen Seiten kommen. Und du merkst dann auch bei ihm, die Art und Weise, er sagt, ja, mach das Foto. Und dann wird aber noch ein Text ans Ohr gebabbelt und der interessiert ihn aber gerade wirklich nicht. Und dann muss halt irgendwann sagen, mach das Foto bitte und geh jetzt. Wobei er sagt, mach das Foto und verpiss dich, sagt er jetzt in seinen Worten.
Ja, okay.
Aber und ich verstehe das halt, dass das dann irgendwann, also das muss ja sein ganzes Leben so sein. Also ich meine.
Ja, weil am Ende sind wir auch nur Menschen.
Ja, das hat er sich auch jetzt so ausgesucht, muss man auch sagen. Ja, ist sein eigenes natürlich. Verschulden. Ja, es ist ja so. Wir haben Vor- und Nachteile und ist ja genau wie wenn ich jetzt, ich kann ja auch nicht mehr, also ich sag natürlich schon immer alles, was ich denke. Aber andere sagen dann vielleicht danach, hättest du vielleicht mal so nicht sagen sollen. Oder, weißt du, das wird alles auf die Goldwaage gelegt. Wenn ich irgendein Restaurant lobe und es ist im halben Jahr nicht mehr so gut, wie es war beispielsweise, dann,
aber dann kannst du
wird
auch
es mir angekreidet. Ja, aber dann denken die wissen ja nicht, dass da eine Veränderung stattgefunden haben.
Ja,
vielleicht kommst du erst im halben Jahr hin und es ist scheiße.
Ja, das meinst du,
Kann ja auch sein, so als Beispiel. Oder
ist immer eine Momentaufnahme.
Richtig.
Theoretisch wie eine Google-Rezension, nur in Form von einem Video halt eigentlich.
Ja, deine Meinung ist in der Öffentlichkeit und die kann halt jederzeit von allen Seiten kritisiert werden. So, ist ja einfach so. Und das musst du halt irgendwie aushalten. Und um zur Ursprungsfrage zurückzukommen, wie sich das Ganze anfühlt. Das ist das Problem. Es fühlt sich nicht so richtig an. Ich mache einfach und ich glaube, ich merke dann erst, was ich alles nicht wahrgenommen habe währenddessen. Okay. Also es ist einfach... ich glaube, man lebt zu wenig im Hier und Jetzt, wenn man ständig denkt, was ist als Nächstes. Weil es ist aber auch diese Selbstständigkeit. Du hast jede Möglichkeit, alles zu machen. Und das ist aber auch so schwierig, weil du hast jede Möglichkeit, alles zu machen.
Ja.
Und was ist der richtige Weg? Weißt du ja nicht mehr. Du hast ja nicht mehr jemanden, der dir sagt, was du machen sollst.
Ja.
Alles könnte richtig sein.
Man entscheidet alles selber. Ne?
Ja, genau. Ja. Und du weißt nie, ob es jetzt die richtige Gabelung war, die du genommen hast oder nicht.
Ja, das stimmt.
Naja, aber ich liebe meinen Job. Das ist toll.
Das sieht man in deinen Videos. Das ist.
Ja?
Ich finde schon, ja.
Danke.
Jetzt gerade haben wir verfolgt, wir haben auch alle im Büro drüber gesprochen, dein Video mit den Pastete Natas.
Oh, wow, da bist diese ja ein bisschen gottverdammten Scheißteile.
Piepen wir hier?
Nein. Oh.
Aber ich kann es alles sagen.
Ah, ich hasse es. Aber das war ja, also ich, es war ein
bisschen verzweifelt.
Ich habe es nicht gedacht, dass die Dinger so schwer sind. Und ich weiß, jetzt werden irgendwelche Patissiers mich aus.
Du bist aus der Patisserie. Hast du mich ausgedacht? Du bist gar nicht da.
Dort gearbeitet.
Du bist,
kann mal jeder wissen, wer hier noch so sitzt. Das ist ein Riesenteam. 20 Leute um mich herum. Von Maske über Schnitt, alle sind hier.
Alles in einer Person.
Hast du schon mal Pastillenatter gemacht?
Nee. Aber wir wollten.
Glaubst du mir, dass die echt nicht so einfach sind?
Ja.
Danke. Also es ist, ich habe mir...
Na Moment, Pias Idee war zu sagen,
ja?
Pias Idee war zu sagen, komm, wenn der Tim kommt, dann machen wir ihm mal Pastillenatas, das kann doch nicht so schwer sein.
Aber die müssen, aber die müssen wirklich gut sein, ne?
Wir haben die im Sortiment.
Ja? Ja, aber sind die gut? Ich habe schon fertige gesehen, die waren nicht so gut.
Ah, die, auch die sind ja nochmal zum Aufbacken.
Ja.
Die finde ich, die sind natürlich lecker.
Ja.
Aber ich war auch schon in Lissabon und war auch im Stadtteil Belem, wo ja die Originalteile herkommen. Ja.
Und die sprechen nicht drüber, wie sie machen. Die sagen nur, Ofen hat 400
Grad. Aber, doch, man sieht es doch. Man kann doch da in die Küche
man
gucken
kann
mit,
da
der,
reingucken.
Mit der Glasscheibe.
Ja, schon. Mhm. Aber da siehst du jetzt auch nicht, wie heiß der Ofen ist. Aber ich habe eine Doku gesehen, da sagen sie 400 Grad, 20 Minuten. Wo ich denke, es passt irgendwie nicht ganz zusammen. Und mein Ofen kann nur 230 Grad. Mhm. Ist so ein Dampfkombi-Ding für zu Hause. Aber und mit dem Pizzaofen geht das nicht, weil wenn ich ihn aufdrehe, dann ist es oben zu heiß und wenn ich ihn abdrehe, dann reguliert er die Hitze nicht mehr richtig.
Die Dinger sind einfach todeslecker.
Ich liebe die.
Und dann noch so ein bisschen Zimt drauf.
Ja, dazu und irgendwie so ein Espresso, der irgendwie einen Euro kostet da drüben und dann let's go. Also ich könnte, also ich glaube, wenn ich dort bin, esse ich jeden Tag 2 bis 3.
Ja. Bist du öfters da?
Nee. Ich, aber war schon mal ein paar Mal da. Okay. Da gibt es so ein richtig geiles, großes Fest tatsächlich, das heißt, ich glaube Sao Jiao, wo sich alle Menschen mit Gummihämmern auf den Kopf hauen in Porto.
Echt jetzt?
Und wir wussten das nicht, dass das passiert und irgendwann sind wir abends dann raus und waren noch im Restaurant davor und meinten, seid ihr wegen dem Fest? Meinten, was denn für ein Fest? Nee, ihr werdet schon sehen. Mhm. Dann sind wir nach Hause gegangen, auf einmal hat die ganze Stadt gequiekt. Also die hat ganze
die hat auch noch so ein Geräusche-Gummi.
Ja, und dann sind wir rausgegangen und irgendwelche Omas und Opas haben uns auf den Kopf geschlagen mit so Gummihämmern. Und dann haben wir gesehen, okay, Kinder schlagen den Opas und Omas auch auf den Kopf. Und es ist quasi eine Art, ich wünsche dir Glück. Das heißt, wenn du Leute nicht auf den Kopf schlägst mit einem Gummihammer, dann ist es irgendwie respektlos. Deswegen
andere
ist die ganze
Länder,
Stadt voll.
Andere Sitten.
So nämlich. Und dann wird da richtig schön mit Gummihämmern auf den Kopf geschlagen. Ja, das würde uns auch mal ganz gut tun, glaube ich.
Ja. Fürs nächste Mal besorge ich uns Gummihammer.
Okay. Aber kann ich nur empfehlen. Pass uns aus. Und die sind sehr, sehr lecker. Und deswegen wollte ich sie nachmachen und bin gescheitert, mehrfach. An verschiedenen Stellschrauben, weil jedes Ding, wenn man wieder irgendeinen Parameter verändert, dann.
Aber du bist auch ehrgeizig, ne?
Anderes Ergebnis, ja, aber ich bin auch immer genervt.
Ja,
also ich bin irgendwann auch richtig
abgefuckt. Zeigst du
ja
auch, das darf man ja. Aber bist du dann auch so, boah, ich brech die Kacke jetzt hier ab oder machst du jetzt noch weiter, bis du sie perfekt hast?
Ne, ich will ja auch die Leute nicht langweilen, die sich jetzt nicht für Puddingteilchen interessieren da draußen. Und deswegen muss ich dann auch mal wieder zwischendurch was anderes machen.
Ja.
Aber ich habe jetzt einen Ofen versprochen bekommen, der 350 Grad schafft.
Okay. So ein... Schafft das nicht auch so ein Uni-Pizza-Ofen oder ist das
nicht aber
so
den kann ich nicht kontrollieren.
Ist nicht der richtige Ort für so einen Pastellenata. Ne?
Der ist nicht, doch, vielleicht schon, aber der ist halt nicht verschließbar und die Hitze, die weicht sehr schnell ab, wenn ich ihn runterdrehe, muss ich leider sagen. Uni ist ja nicht, also ich finde das nicht immer die geilste.
Oder anderer Pizza-Ofen, also ich meinte so ein Pizza-Ofen halt.
Ja, welche gibt es denn noch?
Pia, welche gibt es noch? Wir haben einen im Sortiment. Wir haben einen, da dreht sich der Stein drin.
Gosney. Ach so. Aber ihr seid ja auch nicht beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, oder? Das ist, wir können ja hier Marken sagen.
Ja, ja, alles kannst du sagen.
Tempo. Nivea. Nein, aber das ist halt, wenn er verschließbar wäre, wäre es easier. Aber es ist ein Haushaltsofen von der AEG. Und der kann jetzt wohl 500 Grad für Pyrolyse erreichen und 350 Grad für Backen. Das könnte funktionieren. Vielleicht habe ich dann mein Rätsel gelöst.
Und also du probierst es nochmal.
Ich will, ja, ich muss. Ich kann, das ist nicht das Ergebnis, was ich haben will. Aber bis dahin habe ich jetzt mal ein bisschen Köttbullar gemacht und ein bisschen was anderes. Und aber das lässt mich halt nicht los. Ne?
Ja.
Wenn nicht, wenn es wirklich alle Stricke reißen, gehe ich in ein fucking Kloster nach Belem und wohne da für 3 Jahre, um das zu lernen.
Das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Lissabon ist auch so eine schöne Stadt.
Ist auch mega lecker.
Ja. Ja, schön, dass du da weitermachst. Ich freue mich auf die Pastellenata-Videos.
Ich freue mich auch.
Aber denkst du dir so, boah, wäre schon cool gewesen, wenn es jetzt geklappt hätte, um das
natürlich.
Um diese Videoserie zu beenden?
Ja,
quasi?
Weil es halt auch dann mehr abliefern gewesen wäre. Ja, das wäre auch einfach dann zack, Kapitel vorbei und ich könnte jedem, wann immer er will, schöne Pastellenata machen, wie in Lissabon mit einer Spur Zimt dazu und das war's. Hat aber so jetzt nicht funktioniert.
Ja, ich finde es auch ehrlich, dass du den Prozess zeigst, weil ich muss ja oft Produkte verarbeiten hier, die ich noch nie vorher benutzt habe,
ja,
und filme mich dann dabei, aber dann funktioniert was nicht und ja, ich mache dann halt nichts aus dem Video, um ja, ehrlich zu sein. Weil ich dann denke, Mist, ich kann das auch nicht präsentieren. Wir haben ja vielleicht Lieferanten, die wir zeigen wollen. Also bei mir ist ja noch ein bisschen was anderes. So, wir wollen ja die Produkte präsentieren.
Ja.
Und dann habe ich halt viel Material, weil ich oft halt Sachen zum ersten Mal damit mache. Aber dann, bei mir ist es so, ich fühle mich wie so in einem fahrenden Zug. Dann kommt schon das nächste Thema.
Mhm.
Und dann kommt ja die nächste Saison. Und dann habe ich gar nicht mehr die Zeit, nochmal zurückzugehen zu dem Produkt, wo ich nicht so richtig herausgefunden habe,
wie es verarbeitet. Ja, das kenne ich auch. Das stimmt.
Und dann bleibt das halt für immer da.
Ja, das stimmt. Es fehlt halt so ein bisschen
nicht nochmal rausgeholt.
Ja. In der Kochzeit, dass wir halt ein Produkt 1000 Mal in der Hand haben, um es zu verarbeiten. Ja. Das haben wir halt jetzt nicht mehr. Ne? Das merkt ihr wahrscheinlich auch, dass wenn wir, ich muss halt jetzt die Kürbissuppen machen, dann kommen die Gänse, dann kommt das, dann kommt dies, das, jenes. Aber halt nicht mehr so wie damals, dass du quasi für am Tag 100 Leute das schickst, sondern dass du das halt einfach nur 2 Mal machst. So.
Ja,
und dann ist das nächste Thema dran. Und das fehlt mir ein bisschen. Deswegen überlege ich die ganze Zeit, ob ich nochmal in die Gastro gehe für Praktikas und einfach eine Woche lang zum in die Metzgerei, eine Woche lang ins Sterne-Restaurant, eine Woche lang hier. Also unentgeltlicher Logo. Und die sollen mich einfach in irgendeine Ecke stellen und dann heißt es, Tim, mach jetzt hier die Bohnen. Und dann wird gepoolt. So, also weißt du, weil das fehlt mir ab und zu.
Ja?
Aber die Zeit ist es natürlich. Und ich
kann
dann irgendwie doch nicht ganz undercover da sein wahrscheinlich.
Stimmt, ja.
Ich werde dann wahrscheinlich nicht
jetzt
behandelt.
Jetzt kommen die Anfragen rein hier. Alle wollen Tim als Praktikanten haben.
Ja, ich habe überlegt, ob wir daraus auch ein
Format machen. Um dir dann mit dem Gummihammer auf dem Kopf zu hauen.
Das wäre geil. Ja, aber wenn jemand will, also ich würde das auch ganz gerne als Format aufmachen. So eine Art Praktikum. Wo
soll man sich melden? Bei uns oder bei dir direkt?
hallo@probmitei.de, falls ihr da Lust drauf habt. Aber ihr müsst damit klarkommen, dass ich alles filme. Und wenn ihr euch daneben benehmt, dann
also erstmal aufräumen.
Seid ihr am Arsch. Ja, ich finde, das sieht man ja, wenn es richtig aufgeräumt ist. So, ne? Aber wenn dir halt was rausrutscht oder wenn dir die Pfanne entgleitet, was ja aber nicht mehr sein sollte heutzutage
nicht, nicht mehr, oder?
Dann können wir das gerne machen. Ich überlege noch, wo ich das mache, ob ich da... Gibt es so Fischer im Chiemsee, da überlege ich das, ob wir das vielleicht mal machen. Oder wirklich Bäckerei oder, weißt du, so verschiedene Stationen. Ach, ich weiß noch nicht. Aber so habe ich mal wieder Lust drauf. Das ist vielleicht auch nur ein Traumgedanke von mir.
Ja, also damit man nicht so out of touch ist mit dem,
exakt,
dem Bereich. Ne?
Exakt, weil man entfremdet doch und man rostet auch ein als Koch. Man rostet unfassbar ein. Wenn das sind ja am Ende Handgriffe, die du einfach ganz oft gemacht haben musst. Und wenn du es halt lange nicht mehr gemacht hast, also ist ja klar, also auch jetzt, wenn ich wahrscheinlich ins Posthotel gehe zu Alexander Herrmann, wahrscheinlich ist der Küchenchef wesentlich handfertiger in der Küche als Alexander Herrmann, der es halt nicht mehr jeden Tag macht.
Ja.
Weiß ich jetzt nicht. Ist jetzt nur mal so ins Blaue geraten, aber schätze ich jetzt einfach mal.
Gut möglich, ja.
Ja. Also eigentlich müssten bei Kitchen Impossible immer die wirklichen Küchenchefs gegeneinander arbeiten und nicht die, die nur mit dem Namen noch da stehen.
Ja, das habe ich ja auch mal gedacht, dass ich nicht mit den Küchenchefs hier reden möchte, die wir einladen, sondern mit den Sous-Chefs.
Ja, genau, oder so, richtig. Also mit denen, die halt wirklich nochmal eine Pfanne in der Hand haben.
Ja, aber auch mal, genau, mit so einem Postenkoch oder so.
Ja.
Bestimmt auch viel spannender als
immer vielleicht
nur das die geschönte Version des Küchenchefs oder der Küchenchefin zu hören.
Ja, aber sonst weht halt dann ein eiskalter Wind um den Arbeitsvertrag, wenn man sich hier falsch äußert. Ne? Das musst du sonst hinter so einer Wand machen. Mit Stimmenverzerrer. Ja, naja.
Aber wo du es gerade gesagt hast, da hätte ich mal Bock drauf mit dem Yoshi, dem Food Scout.
Oh ja, der ist super. Ja, guter Typ.
Das ist bestimmt auch spannend, um mal so da die
Einblicke zu bekommen. Den würde ich auch nehmen, um da ein Praktikum zu machen.
Mhm.
Ja, ich glaube, das stelle ich mir sehr, sehr interessant vor. Und
diesen Einblick zu bekommen.
Ja, ist so ein bisschen wie Little Noma, finde ich, was er da so macht. Ne? Also mit Fermentieren, einlegen, eigene Sojasoßen machen. Leute, der veredelt diese ganze Region da drüben in Würzberg. Geht zu den Erzeugern, sagt, was sie, klingt erstmal nicht richtig, aber sagt, was sie besser machen könnten, theoretisch, um dann die Ware wieder von denen einzukaufen.
Er sagt das zu denen, die das hören wollen, die dafür bereit sind.
Ja, genau, weil sie halt einfach sehr analytisch in die ganze Sache rangehen. Und das finde ich sowas, also ich habe so Regionen, so Genussregionen, die kennt man halt sonst auch wirklich nur so aus Italien, so Modena und sowas, wo halt der geile Scheiß herkommt, aber halt über Jahrtausende irgendwie entwickelt, glaube ich zumindest. Und das machen die da gerade in Würzberg und keiner erfährt's.
Doch,
in der Gastronomie, wir wissen es.
Ja. Aber die sind doch stark über Instagram und Co. ihre Story auch nach außen zu tragen, finde ich. Ich finde schon, dass man es mitbekommt.
Ich finde, es wird aber für den Endkonsumenten nur bei den Zu-Tisch-Festen, die sie einmal im Jahr feiern, wirklich sichtbar, wo du mal alles probieren kannst, wo du hingehen kannst und probierst. Weil sonst Rolling Pin Messer und so, wenn die Freaks zu Table da sind, dann haben natürlich auch nur Branchenleute Zutritt.
Das stimmt, ja.
Leider.
Auch erstmal wichtig. Ich meine, wir sind ja auch Multiplikatoren, wie Heiko Antoniewicz immer sagt. Wir tragen es dann halt weiter.
So.
Weiter in die Welt. Ne?
Heiko, liebe Grüße gehen raus.
Genau. Aber du hast recht, ja, viele andere Regionen setzen mehr Wert oder legen mehr Wert auf ihre Region. Aber auch hier im Rheinland gibt es super geile Sachen, so, weißt du?
Hey, wollte ich jetzt gar nicht abstreiten.
Wir haben hier den besten Spargel, glaube ich.
Ah ja?
Aus ganz Deutschland.
Das sagt, glaube ich, jede Spargelregion. Ja, also ich glaube, ich bin da Südhessen, das sieht auch gut aus. Belitzer Spargel bei Berlin, auch sehr bekannt.
Ja.
Naja.
Aber das ist dann, glaube ich, in meinem Kopf auch schon auf mit dem Food Scouting.
Ja, aber das wäre wirklich ein schöner. Also ich glaube, das ist auch ein Job, den er sich einfach ausgedacht hat irgendwie und es funktioniert.
Mhm.
Ja, ist eine gute Sache.
Ja.
Irgendwann mal mache ich das, wenn ich Zeit habe.
Ja, und da du dir auch Videos draus machst, ist doch super.
Eigentlich ja.
Ja.
Weiß nicht ganz.
Und dann ist doch das mit der Zeit gar nicht mehr so.
Wie meinst du?
Gar nicht mehr so ein Faktor. Naja, Zeit stelle ich mir bei dir vor.
Ja.
Wie viele Videos machst du in der Woche? Ist es mehr als eins? Das weiß ich gerade nicht, um ehrlich zu sein.
Ja, es sind so 6 bis 8.
Pro Woche, YouTube-Formate? Boah, okay.
Nee, also YouTube-Formate ist eins. Aber wir drehen in der Woche 2, aber eins kommt raus, dass wir einen Puffer haben für die Zeit, wo ich viel unterwegs bin oder so, wie jetzt gerade.
Ja.
Aber dann hast du ja noch Shorts, du hast noch Beiträge, du hast Bilder, die gemacht werden müssen, das Ganze muss geskriptet werden. Ihr kennt ja die Arbeit, nicht? Oder? Also
wir schon hier, ja.
Viele
können sich das bestimmt nicht vorstellen,
es ist
wie viel Arbeit da wirklich dahinter steckt. Ja.
Es ist wahnsinnig viel Arbeit. Ich suche auch Hilfe, falls jemand da draußen aus der Gastro kommt und möchte mal da reinschauen.
Ist es auch hallo@brotmitei oder ist es hilfe@brotmitei?
Ich kann euch das alles beibringen, aber ich brauche auf jeden Fall Assistenz, der für mich mit einkaufen geht und sowas. Und Redakteur, falls ihr jemanden kennt, dann meldet euch.
Mhm.
Redakteur müsst ihr jetzt auch nicht gelernt haben, dass... Kriegen wir alles hin.
Ja, spannend.
Ja.
Du bist da ja auch immer größer quasi und wächst.
Ja, wir sind
Team
8 Leute.
Immer weiter. 8 Leute seid ihr jetzt schon?
Ja, genau. Aber
kriegt man auch gar nicht so mit. Ja.
Nee, das kriegt man. Aber es ist noch, also Sarah macht die Anfragen, Kooperation, dann haben wir Jenny, die kümmert sich ein bisschen um Personal, dann haben wir Oskar, der macht Kameramann, wir haben Malte, der macht Schnitt, haben wir Leon, der macht die Grafik, wir haben einen, der kümmert sich um Merchandise und um Produkte und sowas, die jetzt eventuell bald kommen. Und das ist halt dann so Stück für Stück. Und ich brauche aber noch.
Was für Produkte kommen da noch so?
Willst
du schon was teasern oder?
Wann kommt denn diese Folge hier raus?
Die kommt in 4 Wochen.
In 4 Wochen?
Mhm.
Oh, das ist ja mitten in der Weihnachtszeit. Nee, ist es schon.
Ende Oktober.
Bei mir beginnt die Weihnachtszeit sehr früh.
Ja.
Also ab Oktober steht der Weihnachtsbaum.
Nee, warte, stimmt gar nicht. Sorry, in 2 Wochen kommt die ja schon raus, deine Folge. Ja.
Mhm.
Wenn ich jetzt meinen Plan richtig im Kopf habe.
Dann
kannst du noch nicht teasern.
Nee, nicht so richtig.
Sie kommt Ende Dezember.
Also wir haben ja auf jeden Fall, ein gemeinsames Produkt. Das ist ja das Knoblauchöl.
Ja. Schön, dass du es ansprichst.
Habe ich ja schon, seitdem ich auf Instagram und TikTok bin, begleitet mich das. Das hat auch so den ersten Erfolg ausgelöst, sag ich mal, weil es einfach eine geniale Sache ist, um Knoblauch nicht mehr schälen und schneiden zu müssen, sondern einfach damit zu würzen.
Ja.
Ist aber, kann man selber machen, ist halt sehr geruchsintensiv und hinterlässt Spuren und man braucht halt Mixer und bla 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 und es ist sehr schwer, Leute zu finden, die das gut machen und gut abfüllen können und mit Öl hantieren können und da haben wir dann einen Weg gefunden, das zu machen, nämlich mit Bose Food.
Ja,
richtig.
Wir freuen uns.
Ja, ich mich ebenso. Gehen wir auch gleich mal in die Produktion, habe ich gehört. Und ansonsten...
Machen wir jetzt auch schon länger, oder? Hast du es genau im Kopf?
Wir hatten schon 1-2 Chargen, aber es waren dann eher so zum Kochbuch-Release war das mal.
Ja.
Dann war das, glaube ich, nochmal irgendwann im Mai oder so. Und ich hätte es natürlich gerne als Dauerprodukt da, aber es ist ja immer eine Entwicklung von dem Produkt an sich. Das heißt, wir müssen ja uns noch ein bisschen annähern. Ich bin ja zum ersten Mal heute hier.
Ja.
Ne? Das heißt, ich habe die Produktion noch nie gesehen. Und es muss natürlich auch dementsprechend genau sein, wie ich das gerne hätte. Und deswegen gucken wir da auch gleich mal rein. Ich freue mich da sehr drauf.
Ja. Du wirst es hoffentlich lieben. Das Schöne bei unserer Produktion ist, es ist halt alles auch Handarbeit. Und das hast du dir auch genauso gewünscht.
Ja.
Und das wird alles von Hand gemacht. Und alles in kleinen Chargen, auch im Thermomix quasi. Ja.
Damit es sich so anfühlt, als ob ich es gemacht hätte.
Genau.
ohne dass ich aber in Knast kann, weil ich es nicht machen darf. das ist so richtig, die Prämisse dabei.
Richtig.
Ja. Genau, und ansonsten, was haben wir noch? Bücher natürlich wieder, ja. Aber ich habe ja nur ein Buch nur, ja, das ist ja, auch gut so, ja. Ich will auch nicht mehr haben, das ist
gar nicht
wahnsinnig
mehr.
Anstrengend gewesen. Okay, ja. Ich überlege, wenn ich irgendwann ein Thema habe, was mich so brennend interessiert, ob wir da dann nochmal drauf eingehen, aber bis dahin will ich erstmal kein weiteres Buch.
Aber das Buch ist toll.
Danke dir.
Ich habe es heute auch nochmal im Team rumgezeigt, wir haben alle über die Bilder bewundert, die Fotos sind super schön.
Ja, hat Annika gemacht, die ist eine wundervolle Fotografin.
Wie lange hat es gedauert, alles so, der ganze Buchprozess?
2,5 Jahre, weil ich so Sachen gesammelt habe. Okay. Also ich hab ja relativ spät Koch gelernt. Und
aber auch der ganze Fotoprozess habt ihr immer wieder...
Achso, nein, das
also Rezepte hast du irgendwann angefangen zu sammeln?
Genau, also auch so Wissensteil habe ich ja viel drin. Ich wollte ja so eine Art Kochschule machen für Leute, die unbedingt kochen lernen wollen, aber nicht kochen lernen wollen. Also mit der Ausbildung. Und auch so viele Sachen reingeschrieben, die halt so Hacks sind, die einem dann irgendwie nicht erklärt werden und dann doch erklärt werden. Das ist meistens mit den Worten, ist halt immer so gewesen. Ne? Warum muss man dann Ei auf diese Temperatur bringen, damit es bindet, zur Rose abbinden? Wieso funktioniert das, wie es funktioniert? Und damit man da halt einfach ein Verständnis hat, habe ich einfach diese ganzen Sachen so ein bisschen aufgeschrieben.
Diese
Tipps und Tricks, die einem einfach kochen, verstehen helfen. Und das Shooten an sich hat so ein Dreivierteljahr gedauert, weil wir Sachen halt, also wir haben alles selber gekocht. Mhm. Annika war mit im Studio und dann haben wir es quasi vorgelegt und geshootet. Aber es waren auch immer wieder so Phasen dazwischen, wo wir dann wieder geschrieben haben oder ich geschrieben habe. Also es wäre wahrscheinlich auch in einem Monat gegangen, würde ich sagen. Aber es war halt so peu à peu und Stück für Stück dazu gebaut. Und was machen wir jetzt noch? Gehen wir jetzt nochmal auf Schritt-für-Schritt-Anleitung? Wie zeigt man das dann, bestimmte Rezepte? Hätte man alles wahrscheinlich auch viel schneller machen können, aber ich wollte, dass es irgendwie gut wird. Und deswegen wollte ich auch nicht, dass mein Gesicht drauf ist, weil ich will nicht, dass man... Ich will, dass man das Buch für sich kauft. So. Ja. Und ich will auch niemanden belästigen mit meinem Gesicht im Bücherregal, weil ich werde schon von vielen belästigt mit dem Gesicht.
Du bist auch gar nicht drin, oder?
Ich bin zweimal drin, weil es der Verlag sich gewünscht hat. Oder dreimal. Aber ich werde von so vielen Influencern angeklotzt in meinem Studio.
Du hast doch auch mal Kochbücher bewertet, habe ich immer
mitbekommen. Ich war im Deutschen Kochbuchpreis, war ich in der Jury. Weiß ich gar nicht,
wie es dieses Jahr ist. Wie bist du da reingerutscht?
Ich wurde angefragt.
Okay.
Ich wurde angefragt, ob ich das machen möchte. Die haben sich da verschiedene Bereiche.
Da hast du dir auch viele Bücher angeguckt und hast dir wahrscheinlich gedacht, so mache ich es nicht.
Ja, tatsächlich ist das mega das gute Learning und ich sag mal Best Practice gewesen, dass du einfach siehst, was haben so die besten Kochbücher, was andere Kochbücher nicht haben, woran erkennst du halt so generische Kochbücher, weniger Liebe drin steckt. Heißt nicht, dass die nicht ihren Platz in der Welt hätten, aber es ist halt nicht so mein Anspruch teilweise dann.
Liest du also muss man sie dann auch lesen, die Rezepte und so?
Du musst jetzt nicht jeden Satz durchlesen, aber du schaust natürlich durch, du machst quasi... Wie ist das Ganze aufgebaut? Für welche Zielgruppe ist das ganze Buch? Ist das für diese Zielgruppe dann entsprechend gut gemacht? Wie sind die Rezepte aufgebaut? Wie ist das im Register? Funktioniert das alles einigermaßen? Funktionieren die Rezepte? Also so vom reinen Überfliegen, von der Logik her. Sind da Lücken bei der Erklärung? Könnte man Schwierigkeiten haben? Oder ist das für Profis so?
Dann
brauchst du natürlich keine detaillierte Erklärung, wie man Brunoise schneidet oder... Also, bei Anfängern mit Brunoise um die Ecke zu kommen, ohne Brunoise zu erklären, ist natürlich doof, weißt du?
Ja, klar.
Und so Sachen, auf sowas achtest du halt dann, aber auch, wie ist die Grafik aufgebaut oder wie ist das Layout, also von Design über Erklärung, über Rezeptauswahl und ob das Ganze stimmig ist, ne?
Ja.
Wenn es jetzt ein Berlin-Kochbuch ist und es kommt dann irgendwie aber doch Kaiserschmarrn und so drin vor und es ist nicht gut belegt, warum das jetzt so ist,
dann
ist das irgendwie komisch.
Ja, total spannend.
Ja.
Oder?
Ja.
Das hast du jetzt aber abgegeben.
Das
war für eine kurze Zeit oder so.
Ich konnte letztes Jahr nicht mitmachen, weil ich da war. Das heißt, das wäre dann, wie nennt man sowas, Wettbewerbsverzerrung gewesen oder so, keine Ahnung.
So, okay.
Deswegen durfte ich nicht bewerten. Jetzt könnte ich wieder bewerten. Aber es ist halt auch einfach, du musst halt dann innerhalb von ein paar Wochen musst du halt wahnsinnig viele Bücher lesen. Du kriegst halt pro Kategorie 5 Bücher zugeschickt.
Ja.
Du kannst dann von 3 bis 5 Kategorien bewerten. Und es sind halt auch teilweise Brecher dabei. So, was war, wenn da so ein Cook the Mountain oder sowas dabei ist, ne? Das sind halt dann wirklich
so ein
Wälzer. Ja. Und du willst ja, also ich habe immer.
Sind das immer Neuveröffentlichungen?
Ja, genau.
Ah, okay.
Richtig. Und du willst ja dann auch, also jeder hat es ja verdient, gut bewertet zu werden.
Ja, ja, klar.
Und deswegen willst du dir, ich mache dann immer weniger Kategorien, weil ich es einfach sonst nicht schaffe.
Ja.
Aber es sind echt auch einfach. Und ich mache das auch, weil sonst, ich kann mir nicht jedes Buch immer, also ich kriege es nicht mit, ob was gerade so rauskommt. Und so kriegst du es halt zwangsläufig mit, wird dir zugeschickt und dann hast du fast den Zwang, da reinzugucken und das bringt dir auch so ein bisschen was, ne? Das ist immer ganz geil.
Darfst du die behalten?
Ich darf die behalten, ja.
Das wäre ja. Ich sammle Kochbücher gerne.
Ja, ich auch. Und so sieht es auch aus bei uns zu Hause.
Nur, um sie durchzublättern und so.
Meine Freundin verflucht mich dafür. Und deswegen musste ich jetzt Regale bauen, um was das
so,
irgendwie.
Ich dachte so, irgend so ein
Lager anbieten oder so. Nee, das ist mein Studio. Das ist jetzt aber ganz gut für den Schall im Studio. Mhm. Deswegen habe ich jetzt über Regale ranziehen lassen und baller es jetzt voll mit den Büchern, weil Bücher haben wohl die beste Schallschluckfähigkeit. Ah, wurde mir von einem Tontechniker gesagt.
Also interessant, ich habe es ja hier ein bisschen versucht, wie du siehst, mit Schaumstoff und so weiter.
Ja,
sieht gut aus. Hinzukriegen, die Mikros sind super. So viel schallt's gar nicht. Aber ja, wenn du hier drüben, du warst ja auch gerade hier im, in der Bücherei, sagen wir dazu, da ist es noch weniger hallig als jetzt hier. In
dem, ihr müsst die Raum, quasi hier reinschieben.
Ja, vielleicht sage ich dem Achim, er darf sie hier lagern.
Da sind ja auch Werke drin, das ist ja absurd. Also das hier werden ja Schätze, literarische Schätze gelagert, das ist ja wenig.
Wir sammeln hier Kochbücher auch quasi Folianten, aus Leidenschaft.
Alte Folianten, die dann so abgepustet werden. Mit so einer Staubschicht drauf.
Ja, cool.
Ja, und das ist mein Buch. Das ist die Geschichte zu meinem Buch und deswegen mache ich erstmal keins und will andere Projekte machen, weil es auch sehr zeitintensiv ist.
Ja,
das ist halt
klingt
super
so.
Zeitintensiv.
Ja.
Naja, und lohnt sich auch gar nicht so sehr, wie immer alle denken.
Ach, ich glaube, es ist ja auch sehr zeitlos. Da kann ja auch kann man auch in 10 Jahren noch kaufen, oder?
Das stimmt.
Ja.
Ja.
Und dann kommen, wie heißt das nochmal? Dann kommt doch was rein. Ist Provision oder was? Wie heißt das nochmal bei Büchern?
Eine Beteiligung, Umsatzbeteiligung? Ja, das kommt rein, das stimmt. Aber kommt aufs Buch drauf an, ne? Ob du da was Zeitloses geschrieben hast oder nicht.
Ja. Und nach Knoblauchöl bei uns kommt vielleicht ja auch noch irgendein anderes Öl oder ein anderes Produkt.
Ja.
Hast du da konkret was oder kannst du einfach nur so philosophieren? Möchtest du? Oder treibe ich dich da jetzt in eine Ecke, in die du nicht
möchtest? Ich spreche über alles gerne. Also ich meine, das ist auch immer schwer, alles zu zeigen und alles darzustellen. Aber dadurch, dass ich ja auch viele Produkte teste oder viele Produkte auch an Ausrüstung bei mir habe, überlege ich natürlich schon, welche Elemente kann man miteinander verbinden. Also ich fand das bei dem am besten, fand das bei dem am besten, fand das an dem am besten. Mhm. Wenn ich jetzt diese drei Elemente nehme und die verbinde zum neuen Produkt, dann habe ich ja das für mich bessere Produkt erschaffen. Es können alles sein. Gewürze, Pfannen, Messer, whatever. Ja. Bei Messern arbeite ich schon seit Jahren mit Dick zusammen. Ist für mich super solide, coole Messermarke. Liebe ich sehr. Habe mich als Koch damals unterstützt. Wir waren ja Wettkampfköche in Frankfurt, also ein Team gehabt. Und da waren die schon mit dabei. Und ich finde, es ist ein super Einstiegsmesser für alle, die kochen lernen. Die haben geile Serien, wenn es dann kostspieliger werden soll. Mag ich sehr. Das aber stimmt, es gibt auch andere Produkte, wo ich einfach sage, da bin ich mit verschiedenen Elementen zufrieden oder unzufrieden und dann verbinde ich die neu. Und das kommt jetzt langsam, um das anzuteasern, aber ich rede immer erst gern drüber, wenn es da ist.
Ja,
das ja, ist wenn ich was zeigen kann.
Also
sonst
kommt
ist es doof.
Nicer Dicer von dir.
Es kommt der Nicer Dicer. Ich habe einen Nicer Dicer gebaut, wie von Chef Tony damals, die Miracle Blades und der Nicer Dicer.
Die waren so gut.
Und
ich hatte aber einen mit Azubi in meiner Lehre.
Ja, der hat Nicer Dicer.
Der hatte die Miracle Blades.
Oh, wow. Ja. Ich wusste nicht,
dass der hat regelmäßig gezeigt, dass man damit auch Edelstahl und so schneiden kann.
Oh, Gottes Willen. Was? War die gut?
Die hatten eine strange Form und so, ne? Die hatten immer diese komischen Formen und auch die Griffe und so. Ich persönlich stehe auch auf Messer aus Solingen, deswegen wären diese Miracle Blades nichts für mich gewesen.
Es soll jetzt ein neues Messer geben. Ich kann unfassbar wenig darüber sagen, weil ich einfach das Video nicht geschaut habe. Mhm. Aber mir wurden jetzt mehrere Videos zugeschickt von einem neuartigen Messer. Mhm. Und ich kann wirklich gerade wenig dazu sagen. Ich weiß nicht, ob das wie bei Star Wars wie so ein Laserschwert funktioniert oder ob das elektrisch ist. Aber
ach doch, das habe ich gesehen,
Micro,
ich weiß, was du meinst.
Pfizer, Fieber, irgendwas ist
Ultraschall.
Da? Ultraschall?
Ja.
Was ist das? Hast du das Video geguckt?
Ja. Da ist mit Batterie und allem drum und dran und Ultraschall wird erzeugt.
Ja.
Und dann macht es halt so. Ich glaube, man soll es aber nicht spüren, wie bei der Zahnbürste. Und ich weiß nicht mehr, was sie geschnitten
haben. Du eine Zahnbürste als Vergleich genommen hast. Als vibrierender
mit Ultraschall-Zahnbürste, Tim.
Ja, also verstehe. Ja.
Und ich weiß nicht mehr, was die da in dem Video geschnitten haben. Weißt du es noch? War es Foie Gras oder Butter oder irgendwas? Es war irgendwas Rolliges auf jeden Fall.
Was Rolliges?
Du hast das Video nicht gesehen, ne?
Ich hab nur.
Es ist Ultraschall.
Nee, ich hab's nicht gesehen.
Er hat gesagt Ultraschall, aber man spürt es nicht.
Man spürt es nicht, okay. Also, das wäre.
Also, du kennst auch so elektrische Tortenmesser, kennst du die?
Ne, das sind ja so Sägen, ne? Das
genau, so stelle ich es mir aber vor.
Ja.
Dass es einen beim Schneiden unterstützt, glaube ich.
Naja, wir gucken uns das nochmal an oder blenden es einfach hier ein.
Ja. Nein.
Okay, Entschuldigung. Also funktioniert der Podcast nicht. Alles klar. Hätte er sein können.
Ja, stimmt, das habe ich gesehen. Ja, witzig, dass du das auch gesehen hast.
Naja, offensichtlich nicht.
Aber dich nicht angeguckt hast.
Ja, nee, das muss ich mir nochmal anschauen. Aber vielleicht gibt es ja so Neuigkeiten, die ich da nochmal mit einbauen muss, die ich testen muss. Weil einige haben sich das gewünscht, dass ich es teste mal im YouTube-Video, mache ich ab und zu mal. Wenn es wirklich was Wildes ist. Aber ja, weiß ich nicht. Ich bin ja auch so ein bisschen der Oldschooler. Ich mag dann einfach die klassischen Dinge sehr gerne.
Ja.
Ja.
Die sind ja auch schon erprobt.
Eben.
Aber so ein Lasermesserschwert
klingt
auch spannend.
Das wäre cool, wenn es sowas geben würde, aber.
Das Schlimmste war ja immer, vor Grat zu schneiden, ne?
Weil du es Messer wieder heiß sein
oder so.
Und dann, ja, und dann
da könnte ich mir schon was vorstellen.
Das stimmt. Aber es ist auch eine sehr spitze Zielgruppe, die das braucht.
Käsehafe soll auch gut funktionieren bei Fogart.
Glaube ich.
Oder und immer von unten nach oben, nicht von oben nach unten.
Siehst du?
Und dann Hand draufhalten.
Das sind die Tricks.
Ja. Ja, Tim, schön, dass du da warst.
Ich glaube, das war's schon.
Wenn du möchtest, war es das schon.
Ja.
Wenn du noch.
Wir müssen ja in die Produktion noch, ich freue mich.
Richtig, du hast nicht so viel Zeit. Du hast doch keine Zeit.
Ah ja, wir waren jetzt, muss auch dazu sagen, ne? Ich weiß nicht, wie ich heute aussehe. Also
gut, wie immer.
Wahrscheinlich wie so eine. Wie so ein aufgeweichtes Brötchen.
Ach so.
Oder wie so ein Pyramidenfund.
Aber auf der Aftershow-Party.
Nein, wir waren jetzt, ich war jetzt 4 Tage auf dieser Messe plus Chefs in Town hier. Das ist ein Mega-Event. Wirklich super toll. Aber es zerrt an einem.
Mhm.
Und ich bin froh, dann bald wieder nach Hause fahren
zu können. Ich hoffe, du hattest hier bei Boosfood
den
krönenden Abschluss dieser Tage.
Also ich wünsche, alle könnten das hier noch nicht gesehen haben.
Wir haben dich ein bisschen gepampert.
Ja, es gab viel
noch
zu essen. Vielen Dank dafür.
Ja.
Ja, es geht noch weiter und ja, vielen Dank fürs Zuhören.
Komm gerne immer wieder vorbei.
Ich freue mich.
Danke. Ich mich auch.
Tschüss.
Ciao, bis zum nächsten Mal.
Danke fürs Zuhören beim Boosfood Podcast, der Podcast von Boosfood. Lass uns gerne eine Bewertung da, abonnier den Podcast auf deiner Lieblingsplattform und folge uns auf YouTube. Mehr Stories, Produkte und Inspirationen findest du auf boosfood.de. Bis zum nächsten Mal, wir freuen uns auf dich.